ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig zu Folge 270 unseres Podcasts mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Thema natürlich der Ukraine-Krieg aus militärischer Perspektive und alles, was an politischen Diskussionen dazugehört. Auch was sich an Konsequenzen daraus für uns hier in Deutschland, in Europa ergibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Herr Bühler ist wie in den meisten Fällen zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Und eigentlich wollten wir heute gar nicht alleine sein in diesem Podcast, sondern wir wollten einen Gast begrüßen. Wir haben auch kurz mit ihm sprechen können, aber die technische Verbindung ist so schlecht von ihm zu Hause aus, dass wir das eigentlich so nicht anbieten können. Und eigentlich hatten wir auch eine andere Variante geplant. Herr Brömme, Albrecht Brömme, früherer Chef des Technischen Hilfswerks, sollte in einem Studio in Berlin sitzen. Dort ist er aber leider heute nicht hingekommen, weil der ukrainische Präsident zu Besuch ist und die Sicherheitsvorkehrungen deswegen so groß sind, dass ihm selbst diese kurze Fahrt ins Hauptstadtstudio der ARD nicht möglich war. Also starten wir in der nächsten oder übernächsten Woche neuen Versuch, dann mit Herrn Brömme zu sprechen über Zivilschutz. Brömme gilt ja vielen so als Krisenmanager der Nation, ist Experte für Katastrophen und Zivilschutz. Wie gesagt, nächste Woche dann ein neuer Versuch. Was haben wir sonst heute im Podcast? Natürlich der Blick auf die aktuelle Lage. Und wir wollen sprechen mit Matthäus Wanzek. Das ist der Mitbegründer des Vereins Viele Hände für die Hoffnung. Er ist mit einem kleinen Team derzeit in der Ukraine unterwegs. Stichwort hier natürlich Hilfe für die Ukraine, die aus Deutschland heraus aus der Zivilgesellschaft organisiert wird. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Mittwoch, 28. Mai 2025. Es ist jetzt, naja, ungefähr 13.30 Uhr. Zu hören das Ganze, wie immer, auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Am Anfang der Blick auf die aktuelle Lage. Vielleicht, Herr Bühler, zunächst wieder eine kurze zusammenfassende Einschätzung.
Ja, gerne. Ich würde allerdings ein paar Sätze sagen wollen zum Stand der von Präsident Trump moderierten Gespräche zu dem Waffenstillstand bzw. zu den Friedensverhandlungen. Es mehren sich ja die Anzeichen, dass Trump allmählich die Geduld mit Putin verliert. Putin hat das angekündigte und in Istanbul vereinbarte Memorandum, das einen Vorschlag zu einem Waffenstillstand enthalten sollte, immer noch nicht vorgelegt. Es soll jetzt nach Aussage des russischen Außenministers Lavrov noch in dieser Woche kommen. Warten wir es ab. Meine Erwartungen, dass dadurch ein Durchbruch in den diplomatischen Bemühungen kommen wird, die sind allerdings gleich null. Ich erwarte aufgrund der Aussagen jetzt, die aus Moskau auch kommen, eine Festschreibung der bisherigen russischen Positionen, also Positionen, die den russischen Kriegszielen, die einer Kapitulation der Ukraine gleichkommen. Aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überraschen. Die Ukraine hat ihre Vorstellungen bereits in den USA vorgelegt. Die werden aller Voraussicht nach die Forderung nach einem sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand vor Aufnahme von Verhandlungen enthalten. An der Front und aus der Luft geht der Krieg in grundsätzlich gleicher Form wie schon seit Monaten weiter. Und das können wir gleich im Einzelnen besprechen.
Ja, und was das Memorandum betrifft, vielleicht haben wir Glück, dass es dann in der nächsten Woche bei unserer nächsten Aufzeichnung vorliegt und wir dann ausführlich darüber reden können. Ja. Aber wie Sie schon angedeutet haben, die Erwartungen sind eigentlich jetzt nicht unbedingt sonderlich hoch, dass daraus sich ein baldiger Waffenstillstand ergeben kann.
Lassen Sie mich aber, Herr Deisinger, vielleicht noch eine erfreuliche Nachricht noch mit dranhängen. Der Abschluss des Gefangenenaustausches, der in Istanbul vereinbart wurde, der ist jetzt erfolgt. In drei Schritten wurden insgesamt 1000 Kriegsgefangene von jeder Seite übergeben. Allerdings, wenn man sich die Bilder ansieht, und das war ja jetzt schon der 70. Gefangenenaustausch ungefähr seit Kriegsbeginn, und es sind eigentlich immer die gleichen Bilder, nämlich ausgemergelte Kriegsgefangene aus der Ukraine, die man ansieht, wie sie dort behandelt worden sind, und auf der anderen Seite doch sehr wohlgenährte russische Kriegsgefangene, die an Russland übergeben worden sind. Also das ist auch so ein Thema, das sollten wir auch nochmal aufgreifen in irgendeinem der nächsten Podcasts.
Werden wir tun. Ich will aber, was die aktuelle Lage betrifft, natürlich mit den russischen Luftangriffen auf die Ukraine beginnen. Die haben ja mittlerweile ein Ausmaß angenommen, dass halt selbst Donald Trump, Sie haben das angedeutet, davon schreibt, dass Putin absolut verrückt sei. Nun, weiß nicht, nun muss man auf diese Einschätzung von Trump ja vielleicht auch nicht so viel geben, aber es wäre ja schön, wenn es zumindest bei ihm da auch einen Erkenntniszuwachs geben sollte über das Gebaren der Russen.
Also es hat in der Tat gerade übers Wochenende einen oder mehrere Einsätze gegeben mit einer Vielzahl von Drohnen. In der Nacht von Freitag auf Samstag 245 Drohnen, 14 ballistische Raketen. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag über 300 Drohnen und 89 ballistische Raketen und Marschflugkörper. Das war nach Anzahl der pro Nacht eingesetzten Flugkörper der größte Luftangriff seit 2022, so ist es auch berichtet worden. Das ist auch richtig. Von der Wirkung her wahrscheinlich nicht, denn es hat schon andere Angriffe gegeben mit weniger Drohnen, aber dafür mehr ballistischen Raketen und Marschflugkörper. Und die haben natürlich eine größere Sprengkraft und damit auch größere Wirkung. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren es dann noch mehr Drohnen, 355, aber nur 9 Marschflugkörper insgesamt, die von strategischen Bombern in Saratow gestartet worden sind, abgefeuert worden sind. Das sind Tu-95. Saratow, das schon mehrfach angegriffen worden ist von der Ukraine mit Drohnen, spielt also auch hier in diesem Angriff wieder eine Rolle. Jetzt ist man seit gestern wieder bei dem üblichen Maß angelangt. Gestern 60 Drohnen wurde gemeldet in der Nacht. Dann heute Nacht 88 Drohnen und 6 ballistische Raketen und Marschflugkörper. Das ist eigentlich das, was man die letzten Wochen auch gesehen hat, manchmal etwas mehr. Aber nicht diese Spitzen wie am Wochenende. Also man kann sagen, das Ausmaß der Luftangriffe hat zugenommen. Mindestens was die Drohnen angeht. Aber man muss es in einer längeren Perspektive auch sehen. Das hat sich nicht erst in den letzten Tagen aufgebaut, sondern es gab seit etwa einem Jahr einen nahezu konstanten Anstieg der Drohnen. Im April letzten Jahres 400 Drohnen und im April 2025 waren es schon 3.800 pro Monat. Das ist fast eine Verzehnfachung. Die Russen setzen also seit einem Jahr mehr auf Drohnen, weil sie günstiger sind im Preis und schneller hergestellt werden können. Die Produktionskapazität liegt nach den jüngsten Angaben ja bei ca. 100 pro Tag. Mit den Raketen wird sparsamer umgegangen, auch um das vorhandene Potenzial nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen. Offensichtlich gibt es einen Sperrbestand, der nicht unterschritten werden darf und deshalb kommt die Beimischung, die ab und zu stattfindet, zu den Drohnenangriffen nicht permanent zustande, sondern alle paar Tage oder manchmal auch alle paar Wochen.
Und was die Drohnen betrifft, der Russen, da ist es ja durchaus verständlich, dass die Ukraine ihrerseits natürlich versucht, dann diese Drohnenfabriken anzugreifen und dort Zerstörungen zu hinterlassen und zu verhindern, dass halt so viele Drohnen gebaut werden. Da kommen wir dann sicher nachher noch mal kurz drauf. Ich will mal noch bei den russischen Angriffen bleiben, Herr Bühler. Das sind ja Welten zwischen der russischen Aussage, also man würde so ein Memorandum vorbereiten für mögliche Friedensverhandlungen, und diesen Angriffen. Wie erklären Sie denn diese Kluft?
Also ich will es mal allgemein beantworten, jetzt mal von den Luftangriffen weg. Die russische Seite verfolgt ihre Kriegsziele gleichzeitig auf zwei Wegen. Dem überwiegend militärischen Weg und einem diplomatischen Weg. Und wenn sie ihre Kriegsziele, die Kapitulation der Ukraine, auf diplomatischem Weg erreichen können, dann ist es gut. Dann kann man auch einem Waffenstillstand zustimmen. Wenn man sie nicht auf diplomatischen Weg erreichen kann, dann wird der Krieg fortgesetzt. Man fühlt sich in Russland stark genug. Wenn diese Annahme richtig ist, dann ist es logisch, dass Russland einem sofortigen Waffenstillstand, also ohne Gewissheit der Kapitulation der Ukraine, nicht zustimmt. Und an diesem Punkt stehen wir gerade.
Und was erreichen diese Angriffe der Russen am Ende in militärischer Hinsicht? Also gibt es da wirklich Ergebnisse zu verzeichnen?
Ja, vom Allgemeinen jetzt wieder zu den Luftangriffen direkt. Der militärische Zweck dieser Angriffe ist untergeordnet, so meine Einschätzung. Die Luftangriffe werden strategisch aus Moskau geführt und haben zum Ziel, den Willen der Bevölkerung, der Soldaten, der Unterstützerstaaten zu brechen, die Verteidigung der Ukraine fortzuführen oder die Unterstützung fortzuführen. Bezogen auf den gesamten Einsatz von Flugkörpern kann man feststellen, dass der weit überwiegende Teil keine militärischen Ziele oder Ziele in der ukrainischen Rüstungsindustrie hat. Oder besser ausgedrückt, der weit überwiegende Teil dieser Flugkörper hat zivile Ziele im Visier. Die bekämpften zivilen Ziele kann man ja jeden Tag im Fernsehen oder im Internet sehen, Wohnhäuser beispielsweise oder andere zivile Infrastruktur in den Großstädten. Die Rüstungsindustrie wird kaum getroffen, weil sie verhältnismäßig gut geschützt und dezentralisiert ist. Anders ist es ja gar nicht möglich, dass die Ukraine im Krieg bis heute eine Rüstungsindustrie aufgebaut hat, die ukrainische Armee zu 40-50% selbst mit dem notwendigen Material versorgen kann. Es gibt aber auch Ausnahmen, in denen die Russen auch militärische Ziele getroffen haben. Also kürzlich erst, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, ein Ausbildungslager der ukrainischen Armee, auch in den letzten Tagen. Ein von Russland gemeldeter Angriff jetzt auch in den letzten Tagen auf zwei Patriot-Raketenwerfer, der allerdings nicht bestätigt wurde bisher, wo es aber Bilder gibt und von daher kann man davon ausgehen, dass sie mindestens beschädigt, vielleicht auch zerstört worden sind.
Und letztlich kann man sich dann sicher auch darauf einstellen, also wenn es keine Feuerpause, keinen Waffenstillstand gibt, dass die Russen irgendwann wieder massive Schläge gegen die Energieinfrastruktur führen werden, gegen Energieinfrastruktur, die vielleicht gerade mühsam, halbwegs wieder in Gang gebracht wurde, oder?
Ich denke schon, dass das wieder kommt. Das wird vor dem Winter wieder umgeschaltet auf Energieinfrastruktur, wobei man sagen muss, dass die Energieinfrastruktur resilienter geworden ist. Es sind ja etwa 80% der Kraftwerke dauerhaft zerstört, die nicht so schnell aufgebaut werden können. Aber man hat jetzt Strom aus dem europäischen Stromverbund und man hat vor allen Dingen kleine, dezentrale Kraftwerke errichtet, die die Ukraine versorgen können. Und dann ist es natürlich so, dass die Familien mittlerweile und auch die Geschäfte, die Industrien unabhängig dadurch sind, dass sie eigene Stromerzeuger dort sich beschafft haben und dort betreiben.
Die Ukraine ihrerseits, das hatte ich schon angedeutet, setzt ja ihre Angriffe auf Ziele hinter der Frontlinie auch fort und das ist teilweise auch sehr massiv.
Ja, das ist richtig und gerade in der letzten Nacht war es so. Wir müssen allerdings sehen, dass die Ukraine jetzt etwa eine Woche lang keine sichtbaren Luftoperationen Richtung Russland geführt hat. Das ist der erste Punkt. Mutmaßlich, wir haben darüber gesprochen, um die Verhandlungen nicht zu stören. Das hat sich aber jetzt tatsächlich dann auch bis zum heutigen Tag geändert. Aber ein wichtiger Unterschied bleibt, die Ukraine greift weiterhin ausschließlich legitime Ziele an. So kann ich das jedenfalls beobachten, anderes beobachte ich nicht. Legitime Ziele, also militärische Ziele und Ziele des militärisch-industriellen Komplexes, wie es dort heißt, sowie Ziele der Öl- und Gasindustrie, die Finanzierungsgrundlagen dieses Krieges bilden und getroffen werden sollen. So wurden also, ich gebe mal ein paar Beispiele, in den letzten Tagen bekämpft, eine Munitionsfabrik in der Stadt Tula, die Flugabwehrwaffen herstellt, eine Chemiefabrik in Ivanovo, eine Drohnenfabrik in Tatarstan, die schon mehrfach getroffen worden ist. einen Güterzug bei Melitopol, der mit Drohnen angegriffen worden ist, der Diesel auf die Krim transportieren sollte, ein Sprengstoffanschlag auf einen Güterzug bei Belgorod, der mutmaßlich militärische Güter an die Front bringen sollte, ein Halbleiterwerk in der Region Oriol, das die Rüstungsindustrie versorgt, und dann in der gestrigen Nacht zwei Drohnenfabriken im Raum Moskau, eine nördlich, relativ dicht an der Stadtgrenze, und eine weitere etwa 80 Kilometer von Moskau entfernt. Das war tatsächlich ein groß angelegter Drohnenangriff. Die Russen sagen, dass sie mehr als 300 Drohnen abgefangen haben auf dem Weg in die Region Moskau. Der Flugverkehr in Moskau und an anderen Regionalflughäfen war massiv gestört. Der Flugbetrieb musste mehrere Stunden auch eingestellt werden, sodass auch die Bevölkerung mitbekommen hat, dass auch der Krieg in Moskau stattfindet, jedenfalls auf die beiden Drohnenfabriken, auf die der Angriff tatsächlich gezielt hat.
Und das heißt, diese Angriffe erfolgen also nicht wahllos, sondern folgen einem Plan, sage ich mal. Ist denn erkennbar, also inwieweit die ukrainischen Angriffe tatsächlich dann Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des russischen Militärs haben?
Naja, also wir haben ja im letzten Jahr auch schon mal besprochen, dass es am Anfang nur so nadelstichartig war, als man die eigenen Fähigkeiten getestet hat. Aber jetzt hat man schon nach meiner Kenntnis einen Plan, in dem zu einer bestimmten Zeit eine Zielkategorie priorisiert wird. Also beispielsweise Öllager oder Ölraffinerien, dann werden zwei, drei Wochen lang diese Kategorie angegriffen, dann kommen wieder Munitionslager, bestimmte Kategorien von Rüstungsbetrieben wie dieser Halbleiterbetrieb, die eine wichtige Funktion als Zulieferbetriebe für andere Rüstungsbetriebe haben. Also sie haben sich da in den vergangenen zwei Jahren sehr verbessert, von den Verfahren her, taktisch dann auch und auch technisch, das meiste mit Eigenmitteln, weil westliche Staaten für Angriffe über diese Entfernungen nicht zur Verfügung stehen, also physisch nicht zur Verfügung stehen, nicht wegen irgendwelcher Restriktionen, sondern weil sie einfach nicht geliefert worden sind. Aber der Drohneneinsatz ist hoch, auch bei der Ukraine, gerade bei diesen Angriffen über weitere Entfernungen. Und das Zweite ist, die unmittelbare Wirkung ist bei über der Hälfte der Einsätze etwa gering. Aber manchmal ist es eben so, dass ein Munitionsdepot getroffen und buchstäblich ausgelöscht wird. Das haben wir ja auch schon mal gesehen, mehrfach eigentlich gesehen. Und man sieht dann das Ergebnis auch auf den Satellitenbildern. Manchmal sieht man auch tagelang Sekundärexplosionen und Brände. Da gibt es dann Auswirkungen, die aber von hier aus schwer quantifizierbar sind. Aber wir haben sicher bei den Russen gesehen, dass sie weniger Munition haben, weniger Artilleriemunition insbesondere, dass sie vermutlich auch weniger Raketen zur Verfügung haben. Im Gegensatz zu Monaten vorher müssen sie jetzt noch mehr sparen, wie ich es vorhin ausgedrückt habe. Und vermutlich hat es auch eine Knappheit von Betriebsstoffen gegeben, gerade in dieser Phase, in der viel Öllager und Raffinerien getroffen worden sind. Um eine größere Wirkung zu erzeugen, ist also eine noch systematischere Vorgehensweise erforderlich, die aber auch entsprechende Waffen benötigt, also nach Qualität und nach Quantität. Aber hier ist die Ukraine auf gutem Wege, sich diese Fähigkeiten selbst zu entwickeln.
Ich will mal noch eine Sache nachfragen, die wir aus Mails an uns wahrnehmen können. Also nicht Mails direkt hier an den Podcast, sondern an unser Radioprogramm MDR aktuell. Ich versuche das mal mit meinen Worten wiederzugeben. Also da wird festgestellt, dass sich die Ukrainer kürzlich für den größten Angriff ihrerseits auf Russland mit Drohnen gefeiert hätten. Und da werden die russischen Angriffe auf die Ukraine als Reaktion auf eben diesen Angriff gesehen oder diese Angriffe. Ich meine, das kann man so sehen natürlich, aber eigentlich doch nur, wenn man den Gesamtzusammenhang ausblendet, also wenn man ausblendet, wer hier eigentlich Krieg gegen wen führt, oder?
Also Das kann man bei leider viel zu vielen Menschen sehen und hören, auch bei dem einen oder anderen Politiker, diese Täter-Opfer-Umkehr. Tatsache ist aber doch, dass Russland seit Herbst 2022, da hat es begonnen, ukrainische Städte mit diesen nächtlichen Luftangriffen systematisch angreift. 2022 hatte die Ukraine selbst noch keine so weitreichenden Drohnen und später auch nicht in so großen Stückzahlen. Es ist also nicht das Opfer, das provoziert, sondern der Täter Putin und seine Leute, die eskalieren, wie und wann und wo auch immer sie wollen.
Und dann kann man sicher auch Vorhaben der Russen, wie zum Beispiel das bei Sumy vorzurücken, eine Art Pufferzone einzurichten, auch nicht einfach nur als Reaktion der Russen auf Aktionen der Ukraine betrachten, ne?
Also vielen Dank für die Frage, die passt gerade zu dieser Täter-Opfer-Umkehr. Nein, natürlich nicht. Es sieht ja so aus, dass Russland die Ukraine insgesamt zu einer Pufferzone machen will. Das schreibt jedenfalls der Stellvertreter Putins im Sicherheitsrat der Russischen Föderation, also Medvedev, in einer Nachricht gerade jetzt in diesen Tagen. Putin sprach erstmals nach meiner Erinnerung von einem Pufferzonenkonzept, als er aus der russischen Region Belgorod die Region Kharkiv zum zweiten Mal im Mai 2024 angreifen ließ. Also die bekannteste Stadt, die wir auch immer wieder mal nennen, das ist die Stadt Wovchansk, die nach mehr als einem Jahr der Belagerung mehr oder weniger in Schutt und Asche liegt. Später schickte sich die russische Armee an, auch in der Nachbarregion Sumy einzumarschieren. Und dann erst am 7. August 2024 griff die Ukraine in einem von niemandem vorhergesehenen Überraschungsangriff die Region Kursk an. Sie haben also recht mit dieser Nachfrage. Auch damals gab es Stimmen, die da sagten, wie kann man die Russen nur so provozieren? Und dass die Russen zweimal eingefallen sind und immer noch Teile auch besetzen des Nachbarlandes, um eine Pufferzone einrichten, das wird einfach negiert.
Wir sind damit bei den Kämpfen am Boden, an der Frontlinie. Sumy hatten wir gerade angesprochen. Wie sieht es denn derzeit insgesamt im Nordosten der Ukraine aus? Meldungen von heute besagen ja, dass Zelensky vermutet, dass die Russen da eine neue Offensive starten wollen. Da würden die Russen, ich glaube 50.000 Soldaten in der Größenordnung, wurde gesagt, zusammenziehen.
Also da besteht natürlich jetzt verständlicherweise die Sorge, dass die Weisung Putins zur Einrichtung dieser Pufferzonen zeitnah umgesetzt wird. Ich sehe dafür zwei Möglichkeiten, wenn ich den Nordbereich mir ansehe, aus der Region Kursk heraus in die ukrainische Region Sumy. Hier gibt es zwar noch immer einen kleinen Streifen in der Region Kursk, die Ukrainer nach wie vor halten. Es gibt aber auch einen schon etwa 60 Quadratkilometer großen Geländeabschnitt westlich der Stadt Susa in der Region Kursk, den die Russen in der Region Sumy bereits besetzt haben. Hier knickt die Grenze nach Norden ab und deshalb liegt es westlich von Susa. Das muss ich dazu sagen, sonst kann man sich das nicht vorstellen ohne Karte. Also diesen Abschnitt gerade könnten die Russen als Ausgangspunkt für einen Angriff entlang der Straße zur Stadt Sumy nutzen, also zur Provinzhauptstadt. Sie stehen jetzt bereits etwa 5 Kilometer in der Ukraine. Und die Stadt Sumy ist von der Grenze 30 Kilometer entfernt. Die zweite Möglichkeit ist ein Angriff aus der Region Belgorod in die Region Kharkiv. Dort haben die Russen ja bereits ein Gebiet im Raum Wovchansk, ich hatte es gerade erwähnt, seit einem Jahr besetzt. Also das sind etwa 200 Quadratkilometer. Wenn ich das jetzt abwäge, ich habe gehört, was Präsident Zelensky dazu gesagt hat, er spricht von der Region Sumy. Aus militärischer Sicht kann das genauso gut aus der Region Belgorod kommen. Im Gegenteil, Kräfteverlegungen aus der Region Kursk in die Region Belgorod, also russischer Kräfte, weisen eher darauf hin, dass die zweite Möglichkeit genommen wird. Aber theoretisch ist beides möglich und vielleicht nicht beides zur gleichen Zeit, aber nacheinander. Und ich glaube, da muss man in den nächsten Monaten damit rechnen.
Okay, dann springen wir sozusagen mal in die Oblast Donetsk. Der Schwerpunkt dort ist ja seit Wochen das Gebiet um Pokrovsk. Wie ist die Lage dort genau?
Dazwischen liegen aber noch Brennpunkte, wie zum Beispiel nördlich-südlich von Kupjansk. Dort ist die Lage unverändert, deshalb können wir das gut überspringen. Und dann springen wir gleich in den Raum Chassiv-Yar, Toretsk und Prokhorovsk. Dieser Raum muss zusammen betrachtet werden, weil er beim jetzigen Kräfteansatz eine Voraussetzung ist für den weiteren Angriff auf den Festungsgürtel der Region Donetsk, also die Städte Konstantinjewka, Kramatorsk und auch Sloviansk. Ich muss mal das plakativ darstellen, so wie ich es jetzt gerade auf der Karte sehe. Also alle diese drei Städte sind auf einer Linie von Süd nach Nord aufgereiht. Die Linie liegt etwa 20 bis 30 Kilometer westlich der Stadt Bachmut, die vor 2 Jahren erobert wurde, Stichwort Wagner-Truppe. Also kleinräumig ist also das Gefecht, das dort seit 2 Jahren stattfindet. Das werfe ich jetzt nur hier mal ein. Von Toretsk aus ist es den Russen nun gelungen, ihren bisherigen Vorstoß nach Norden entlang der Straße nach Konstantinjewka um einige Kilometer nach Norden auszudehnen. Wenn man der Straße von Toretsk nach Westen, nach Prokhorovsk folgt, war diese bereits seit wenigen Wochen nicht mehr benutzbar, weil sie von den Russen beherrscht wurde, kontrolliert wurde. Nun sind die Russen weitere 5 Kilometer nördlich der Straße vorangekommen, sodass sie nun tatsächlich fest in russischer Hand ist. Um Prokhorovsk selbst herum gibt es keine Veränderungen. Das Lagebild zeigt aber, dass die Lage in dem Raum schwieriger für die Ukraine geworden ist und sich für die Russen jetzt andersrum betrachtet in der Perspektive weitere Möglichkeiten ergeben, also Abschneiden von Versorgungsstraßen, Umfassung von ukrainischen Truppenteilen und vor allem der Angriff dann letztlich auf die drei Städte, die beschrieben werden als der Festungsgürtel der Region Donetsk. Und die südlichste ist, wie gesagt, Konstantinjewka. Das ist das taktische Bild, das sich jetzt da darstellt. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen weiter begleiten. Denn mit einem zu schnellen Angriff auf diese drei Festungsstädte, da rechne ich nicht. Aber die Absicht der russischen Armee ist dort eigentlich klar erkennbar.
Absicht der russischen Armee, es ist ja die Rede von einer Art Sommeroffensive, die man da vorbereiten könnte. Andere sagen, die sei möglicherweise auch schon im Gang. Wie sehen Sie das?
Also ich habe ja gerade die mittelfristigen Perspektiven für die Russen besprochen, gerade in dem Raum Prokhorovsk, Toretsk, Chassiv-Yar. Es ist davon auszugehen, dass bei einer weitergehenden Strategie, so wie Sie es nachgefragt haben, auch die von Putin angewiesenen Pufferzonen eine Rolle spielen werden. Also die Regionen Sumy und Kharkiv und ferner werden die Angriffe um Kupjansk und südlich davon weiter fortgeführt werden. Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass der Schwerpunkt weiterhin im Donbass liegt, um die großen Teile der Region Donetsk dann tatsächlich sich einzuverleiben. Also zum Begriff der Sommeroffensive, da sage ich nur das, was ich bereits beim Übergang von der Winter- zur Frühjahrsoffensive gesagt habe. Also die Jahreszeit wechselt, die Offensive bleibt und das wird jetzt auch hier der Fall sein. Was ich damit sagen will, ist, der Begriff ist ein Schlagwort, das sich gut als Überschrift eignet. Aber sonst kann ich eigentlich damit nicht viel anfangen, solange es nichts Neues, nichts anderes gibt, als was wir eigentlich seit Februar 2024, seit dem Fall der Stadt AfD-FK erleben, nämlich eine durchgehende Offensive der Russen. Sie haben durchgehend die Initiative, ja, mal in der Intensität und auch in der räumlichen Schwerpunktsetzung etwas unterschiedlich, aber doch in der generellen Linie ist es eine Offensive, die da nicht unterscheidet zwischen Winter und Sommer und Frühjahr.
Das ist wie beim Wetter. Da heißt es auch immer, es sind Frühjahrsstürme, es sind Sommerstürme, es sind Herbststürme, es sind Winterstürme. Genau. Aber im Endeffekt sind es immer nur Stürme.
Ja, bei diesem Bild ist aber natürlich, kommt natürlich eins in Sinn, der Sturm hält da an seit Februar 2024.
Ja. Herr Bühler, dann würde ich sagen, belassen wir es mal damit bei der aktuellen Lage. Ich will aber noch kurz eine Frage loswerden zu diesem Komplex. Präsident Zelensky ist ja derzeit in Berlin. Der Besuch hat quasi verhindert, dass Albrecht Brommer unser Gast im Studio ist. Das hatte ich am Anfang gesagt. Während wir sprechen, gibt Zelensky mit Kanzler Merz eine Pressekonferenz. Ich habe natürlich nicht mithören können. Ich habe nur mal parallel mal ein bisschen gelesen, was die beiden gesagt haben. Und da kann ich Herrn Merz mal kurz zitieren. Einen vierten Punkt hatte genannt von fünf Punkten. Wir werden unsere militärische Unterstützung ausbauen und fortsetzen. Das ist also von deutscher Seite zu erwarten. Und er hat auch wieder von dieser Reichweitenbeschränkung, die es nicht gibt, gesprochen. Reichweitenbeschränkung für westliche Waffen. Also die gibt es nicht für französische, nicht für britische, nicht für deutsche, auch nicht für US-amerikanische. Hat er ja auch kürzlich ganz deutlich gesagt. Manche interpretiert das als, ich sag mal, neu verkündete Freigabe der Reichweite. Und andere sagen wiederum, das sei überhaupt nichts Neues. Mögen Sie das mal bitte kurz einordnen?
Also das hat er in einem Gespräch gesagt, das auf einer Bühne stattgefunden hat, bei einer Veranstaltung des WDR in Berlin. Ich habe leider weder die Frage gehört, noch in welchem Zusammenhang er das überhaupt gesagt hat. Also mich hat nur die mediale und teilweise politische Aufregung oder auch Freude gewundert, je nach Perspektive. Aber ich muss sagen, die Reichweitenbeschränkungen, die sind bereits, was die angesprochenen Länder angeht, im vergangenen Jahr und was uns Deutsche angeht, unter der alten Regierung weggefallen, nach tagelangem internationalen Hin und Her und auch Missverständnissen. Wir haben ja darüber im Podcast berichtet. Also es ist keine Kehrtwende, wie es immer gesagt worden ist oder vielfach gesagt worden ist. Und es ist auch keine Kriegserklärung, Frau Wagenknecht. Also sie hat ja gesagt, und das las ich heute Morgen, Zitat, die Kehrtwende, da kommt das Wort Kehrtwende nochmal, die Kehrtwende des Kanzlers in Sachen Waffen ist völlig unverantwortlich. Sollten Waffen künftig auch möglicherweise Taurus-Raketen russische Städte treffen, käme das einer Kriegserklärung an Moskau gleich. Also, Zitat Ende. Solche Aussagen sind unverantwortlich. Erstmal die Unterstützung der Ukraine mit Waffen, da hat sich qualitativ nichts verändert. Und eine Unterstützung mit Waffen ist keine Kriegserklärung, sondern das ist ein Recht und im Grunde genommen eine Pflicht, die sich aus dem Völkerrecht ergibt, nämlich dass man einem angegriffenen Opfer beisteht und das ist insgesamt keine Kriegserklärung. Wenn man sowas sagt, dann polarisiert man nur und informiert auch die Öffentlichkeit, die es gar nicht wissen kann in Teilen und gar nicht auch nicht weiß. Informiert man falsch und das ist nicht das, was man von einer verantwortlichen Politikerin erwarten kann. Und da nehme ich jetzt mal nur Sie aufs Korn sozusagen und könnte andere Stimmen da auch benennen. Also hier muss man tatsächlich vorsichtig sein. Man kann dafür und dagegen sein, das ist ja gar kein Thema. Es sind ja weitaus mehr Menschen in Deutschland dagegen, dass ein Taurus geliefert wird. Aber in diesem Kontext, wie es da besprochen worden ist, hinsichtlich der Reichweiten, spielt der Taurus überhaupt keine Rolle. Also das Motiv ist ja offensichtlich, mit solchen Aussagen will man sich draufsetzen auf die Mehrheit, die es in unserem Land gibt, gegen eine Lieferung. Und noch mehr, wer will das auch noch untermauern, durch eine Volksbefragung. Auch das halte ich für unverantwortlich.
Okay, dann machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage. Wir kämen jetzt eigentlich, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, zu unserem zweiten Schwerpunkt, nämlich Zivilschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Das hatte ich eingangs gesagt, kann heute leider nicht stattfinden, weil wir keine vernünftige Verbindung zu Albrecht Brömme bekommen haben. Wir wollen es dann in der nächsten Woche wieder versuchen, dass es klappt. Ich kann aber vielleicht die Gelegenheit nutzen, falls Sie Fragen haben an Herrn Brömme, speziell zum Thema Zivilschutz, dann können Sie die natürlich auch loswerden, an uns schicken, einfach an die Podcast-Adresse general@mdraktuell.de. Und dann kann man sicher die ein oder andere Frage in der nächsten Woche mit einfließen lassen. So, da kommen wir dann zum dritten Schwerpunkt, der nun heute der zweite ist, nämlich Hilfe für die Ukraine. Wir reden hier im Podcast regelmäßig mit Melanie und Markus Gras, die Hilfstransporte in die Ukraine organisieren. Wir reden regelmäßig mit dem Arzt Bastian Feigl, der in der Ukraine geholfen hat, verletzte Soldaten zu versorgen und jetzt auch hier Hilfe aus Deutschland koordiniert. Heute wollen wir mal eine dritte Gruppe hinzufügen. Und ich weiß, es gibt noch viele, viele, viele andere, die uns auch fleißig Mails schreiben an den Podcast. Viele Hände für die Hoffnung heißt der Verein, der auch regelmäßig Hilfen in die Ukraine organisiert. Matthäus Wanzig ist einer der Mitbegründer dieses Vereins, ist auch gerade mit einem Team in der Ukraine und mit ihm konnte ich am Montagnachmittag sprechen. Wir mussten dieses Gespräch aus Termingründen, also vor der heutigen eigentlichen Aufnahme des Podcasts aufzeichnen und das hat natürlich bedeutet, dass Herr Bühler bei der Aufnahme nicht dabei sein konnte, weil er derzeit eine andere Aufgabe wahrnimmt, die das zeitlich überhaupt nicht zulässt. Also hören wir uns dieses Gespräch mit Matthäus Wanzig jetzt an. Herr Wanzig, vielleicht sagen Sie zunächst mal ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund, zu Ihrer Organisation.
Wir haben uns als Privatleute zuerst im Sauerland zusammengetan und nachher in Trier und haben 23 dann den Verein Viele Hände für die Hoffnung gegründet. Wir haben begonnen, erst Sachspenden zu sammeln, dann sind wir an die ukrainische Grenze gefahren und haben Flüchtlingen dort geholfen, haben Leute evakuiert und anschließend wollten wir dorthin fahren, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird und sind nach Kharkiv gefahren und dort haben wir angefangen mit unserer Arbeit in den frontnahen Gebieten.
Und Ihre Hilfe bisher sah wie aus? Können Sie das beschreiben?
Also wir haben in den 3,5 Jahren, ich hatte letztens ein Resümee gemacht, circa 50.000 Menschen Hygieneprodukte und Lebensmittel gebracht über diese ganze Zeit. Wir haben 17 Fahrten organisiert in die Region Kharkiv und Donetsk. Wir haben 2 Feuerwehrautos, einen Rettungswagen, einen LKW, 2 Transporter und einen Evakuierungs- und Behandlungsbus aus Spenden finanziert in diese Region gebracht. Und wir versuchen auch gleichzeitig Menschen aus Deutschland mit Ukrainern zu verbinden und die Hilfe wachsen zu lassen.
Das ist eine ganze Menge. Der Anlass für die aktuelle Fahrt ist aber dann, glaube ich, ein anderer als sonst, ne?
Richtig. Wir haben bei den letzten Fahrten haben wir uns darauf konzentriert, wirklich nur permanent massiv Hilfe nach vorne zu bringen, haben dort die Nächte durchgearbeitet, immer nur gepackt und Tüten rausgefahren. Aber wir haben gemerkt, dass die Situation sich jedes Mal verändert und dieses Mal sollte die Fahrt wirklich so eine Art Sortierungsfahrt sein, damit wir feststellen, welcher Bedarf ist jetzt da und wir wollten jetzt auch in andere Regionen fahren. Im Moment sitze ich in Pokrovske, das ist nahe von Korachowe und auch nicht ganz weit weg von Pokrovsk und hier befinden sich sehr viele Binnenflüchtlinge. Und wir interviewen hier Menschen, wir befragen hier Menschen, wir fragen nach, was jetzt am dringendsten gebraucht wird und wollen somit unseren nächsten großen Hilfskonvoi vorbereiten.
Hm. Und wenn wir den eigentlichen Podcast aufzeichnen, das wird ja am Mittwoch sein, was sieht denn Ihr Plan vor? Also wo werden Sie dann sein oder ist das noch gar nicht abzuschätzen?
Am Mittwoch wollten wir beginnen, unsere Rückfahrt anzutreten. Und das wird voraussichtlich aus der Gegend von Cherson sein. Das wissen wir aber jetzt noch nicht genau, weil wir immer tagesaktuelle Informationen über die Sicherheitslage auf den Straßen bekommen und uns immer nur so Stück für Stück vorantasten, damit wir nicht auf die falschen Wege kommen und dann in die Reichweite russischer Drohnen kommen, damit unsere Sicherheit natürlich auch gewährleistet ist. Mhm.
Welche Etappen bei dieser Fahrt haben Sie denn bislang hinter sich und oder an welchen Stellen haben Sie gemerkt, also da fehlt noch Hilfe, da fehlt noch Hilfe und da wollen wir auf jeden Fall wieder hin?
Also wir haben in Krenitschki in der Oblast Dnipropetrovsk eine wundervolle Frau kennengelernt, die mit älteren Damen aus dem Dorf seit Kriegsbeginn über 3,5 Millionen Portionen Essen bereits zubereitet hat und die halt dann auch ausgeliefert hat in verschiedene Oblasten von Kharkiv bis hin nach Saporischschja und Cherson. Und diese Frau wollen wir in Zukunft unterstützen, weil die dort vor Ort eine wundervolle Arbeit leisten. Und jetzt gerade sind wir in Pokrovske. Wir haben das Haupthospital hier, also das Krankenhaus, besucht. Die bekommen seitdem in den USA USAID keine Hilfe mehr bekommt, auch weniger Hilfe vom Roten Kreuz, benötigen Lebensmittel, Medikamente und weitere Unterstützung, Krankenwagen, Feuerwehren. Und darum wollen wir uns auch kümmern, wenn wir zurückkommen wieder.
Sie erfahren aber sicherlich auch eine ganze Menge noch vom Kriegsalltag, auch wenn Sie natürlich nicht ganz genau an der Front sind. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch Soldaten getroffen haben, die da zum Beispiel Minen geräumt haben.
Genau, in Kharkiv haben wir sind gerade von Slowjansk zurückgekehrt und haben am Straßenrand ein Minenräumfahrzeug gesehen und ein Feuerwehrfahrzeug und wir haben spontan angehalten. Und dann kamen wir mit den Minenräumern ins Gespräch und die haben uns halt gezeigt, wie sie arbeiten. Die fahren erst mit so einem Minenräumfahrzeug über das Feld. Die schaffen damit einen halben Hektar pro Tag. Und anschließend wird dann zu Fuß in 20 Meter Abstand laufen sie diese Fläche ab, um halt sicherzustellen, dass nichts übergeblieben ist. An dieser Stelle haben sie uns erzählt, sind zwei Zivilisten ums Leben gekommen, die vom Weg abgekommen sind, auf die Felder gelaufen sind. Und das war auch der Grund, warum sie gerade an dieser Stelle gesucht haben. Und das waren unheimlich mutige Menschen, die haben auf uns einen riesigen Eindruck gemacht.
Die natürlich auch einen sehr gefährlichen Job machen und sicherlich auch jeden Tag damit leben, dass ihnen was passiert, oder?
Ja, sie haben uns auch erzählt, dass Kollegen von ihnen ums Leben gekommen sind und auch sie können nicht alle Sprengstoffe, ich sag mal so, auffinden. Sie haben uns auch erzählt, dass es Fallen gibt für Minensucher, zum Beispiel Minen, Panzerminen, die übereinander gelegt sind. Sie haben das Sandwich-Mine genannt. Darunter wird noch ein Sprengsatz gelegt, so dass wenn man den einen entschärft, der andere hochgeht. Und sie haben gesagt, der Feind lässt sich immer wieder neue Fiesigkeiten einfallen, damit Menschen auch bei Minenräumen ums Leben kommen.
Wenn Sie unterwegs sind im Land, auf Straßen oder Wegen fahren, bestimmte Routen vorher festlegen, man kann wahrscheinlich immer nur sagen, also man fährt so sicher wie möglich, aber gänzlich Sicherheit garantieren kann Ihnen sicherlich auch niemand. Wie schätzen Sie denn das ein? Also wie gefährlich ist diese Reise für Sie, für Ihre Truppe?
Also wie Sie sagten, wir versuchen ständig mit den Informationen der Leute vor Ort die Sache so sicher wie möglich zu machen. Jedoch wurde uns auch erzählt, dass die Russen ständig neue Technologien ausprobieren. Zum Beispiel wurde vor kurzem eine Drohne, eine FPV-Drohne gefunden, die, ich glaube, 80 Kilometer entfernt war von der Front, die mit einer neuen AI, also künstlichen Intelligenz, ausgestattet war und einer neuen Radiotechnik, die ist dort gelandet. Das ist jetzt nicht die permanente Gefahr, es ist wohl ein einmaliger Vorfall gewesen. Aber man weiß natürlich nie, wie weit sich die Technik weiterentwickelt und die Entfernung, also wie weit diese Drohnen fliegen können. Wir versuchen halt immer mit den Leuten vor Ort, auch mit Militärs zu sprechen, damit sie uns sagen, welche Wege man relativ gefahrlos befahren kann. Und somit das Ganze so sicher wie möglich zu machen.
Ich kann mir vorstellen, dass so manche aber dennoch den Kopf schüttelt und sagt, Mensch, das ist doch auch, wenn man die Gefahren versucht zu minimieren, also warum macht er das? Also was bewegt Sie denn, das Ganze trotz dieser Gefahren zu tun?
Diese Frage können nur Menschen stellen, die nicht hier gewesen sind. Ich habe in den letzten 3 Jahren Ukrainisch gelernt. Ich verstehe die Menschen, auch die Geschichten, die sie mir erzählen. Hier leben Millionen von Menschen noch in diesen Gebieten, Frauen, Kinder, ältere Leute, die angewiesen sind auf unsere Hilfe. Und ich finde es auch sehr wichtig, von hier aus zu berichten und auch Menschen aus Deutschland mit den Leuten hier zu verbinden, damit sie weiterhin Hilfe bekommen. Weil ich bin der Meinung, dass die Ukrainer hier auch zum Teil Europa beschützen und eine ganz wichtige Aufgabe machen. Und die zweite Sache ist einfach, dass hier sehr viele Zivilisten einfach Hilfe brauchen. Auch wenn die ukrainischen Behörden eine sehr gute Arbeit machen und sich bemühen, alles bestens zu machen, so reicht es natürlich nie für alle. Und es gibt sehr viele Menschen, die einfach massiv darunter leiden, weil ihnen Kleidung fehlen, weil ihnen Medizin fehlt. Und darauf versuchen wir aufmerksam zu machen. Wir sind überzeugt, dass unsere Aufgabe sehr, sehr wichtig ist. Und wir würden uns auch freuen, wenn mehr Menschen das Gleiche tun würden.
Und all diese Beweggründe, die sorgen dafür, dass diese Gefahren oder in Ihrem Bewusstsein, ich will nicht sagen, ausgeschaltet werden oder in Ihrem Gemüt sozusagen, dass Sie es dann trotzdem machen?
Das ist eine schwierige Frage. Also die Gefahren, natürlich, wir haben auch manchmal Angst und wir haben auch manchmal, sind wir unsicher und wir sind... Aber all das ist kein Grund, hier nicht zu helfen und nicht hier das Beste zu tun, um einfach die Menschen nicht im Stich zu lassen.
Wir bekommen eine ganze Menge Mails, auch von privaten Initiativen, die uns schreiben, was sie da tun. Es scheint da durchaus eine Menge zu laufen. Sicher nicht nur aus Deutschland. Ist es denn so viel, dass man sich als Hilfsorganisation, als Hilfsgruppe da an der einen oder anderen Stelle über den Weg läuft, wo man sich dann auch sagt, na, wir sprechen uns da mal ab oder wir koordinieren das auch?
Also wir arbeiten mit einigen Organisationen aus unserer Region zusammen, auch deutschlandweit. Wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Allerdings ist die Fläche hier so groß, dass wir tatsächlich hier vor Ort, ich glaube, noch nie einer anderen Organisation begegnet sind. Das heißt nicht, dass hier keine unterwegs sind. Wir hören an den Orten, wo wir sind, dass natürlich auch Organisationen wie das Rote Kreuz, UN oder auch kleinere Hilfsvereine helfen. Aber wie gesagt, das reicht halt bei weitem nicht aus und der Bedarf ist immer noch riesig.
Welche Schlussfolgerung ziehen Sie denn aus dieser Reise jetzt so für sich? Also nach Hause kommen, kurz schlafen und dann schon wieder losfahren?
Der Sinn dieser Fahrt war unter anderem, die nächste Fahrt vorzubereiten und eine große Hilfsmission an unter anderem diese Orte, die wir jetzt besucht haben, vorzubereiten. Natürlich muss ich mich ausschlafen. Ich werde meinem Beruf wieder nachgehen und versuchen auch nochmal in den Alltag reinzukommen, aber ich werde mit meinen Vereinsmitgliedern und mit den Spendern sofort anfangen, die nächste Fahrt vorzubereiten, Autos zu besorgen, Fahrzeuge zu besorgen, Spenden zu besorgen, Feuerwehrautos zu besorgen und dann voraussichtlich im August die nächste Fahrt anzutreten.
Weil Sie sagten, Sie gehen Ihrem Beruf wieder nach. So viel Urlaub bekommen Sie doch gar nicht für die ganze Zeit, die Sie da anreisen, unterwegs sind in der Ukraine. Wie machen Sie das?
Doch, das ist mein gesamter Jahresurlaub. Das sind ja 6 Wochen, die ich an Jahresurlaub habe. Und das sind 3 Fahrten, die wir dann machen können im Jahr. Und jeweils 2 Wochen. Wir brauchen ja 2,5 Tage ungefähr, bis wir unser Ziel erreichen. 2,5 Tage zurück. Und den Rest der Zeit verbringen wir hier mit Helfen.
Herr Wanzig, zum Schluss mal gefragt, Sie haben ja, wie gesagt, mit Soldaten gesprochen, die Minen räumen. Sie haben möglicherweise auch Kontakt mit anderen Soldaten gehabt, die an der Front waren oder anderweitig helfen. Was haben Sie denn mitbekommen von der Stimmung unter den Soldatinnen und Soldaten nach über 3 Jahren Krieg?
Wir haben sehr viel mit Soldaten. Das lässt sich gar nicht umgehen, weil überall Soldaten sind und in jeder Stadt, wo wir sind, in jedem Dorf, wo wir sind, sehen wir Soldaten und ganz viel Militär. Und natürlich unterhält man sich auch. Und die Soldaten sind ermüdet. Sie haben Familien zu Hause mit Kindern, die sie gerne besuchen würden. Sie klagen darüber, dass sie viel zu selten nach Hause gehen können und viel zu selten abgewechselt werden. Sie würden sich wünschen, dass dieser Krieg zu Ende ist. Wir hören ganz oft den Wunsch nach Frieden. Gleichzeitig aber sagen sie, wir können nicht zulassen, dass der Feind unser Gebiet übernimmt und auf unser Gebiet kommt und das tut, was wir schon gesehen haben, was er getan hat. Und deswegen werden wir kämpfen, bis wir den Sieg erlangt haben. Das klingt seltsam in der Zeit, wenn man weiß, wie wenig die Unterstützung, beziehungsweise dass die Unterstützung jetzt geringer wird. Und dennoch haben sie so einen unzerbrechlichen Willen, weiterzumachen, bis sie den Feind aufgehalten haben. Das sind die Worte der Soldaten.
Aber die bekommen ja auch mit, was politisch passiert oder auch nicht passiert. Also wenn Trump da einen Deal machen will und Putin ihn da auch sozusagen, naja, auf die lange Bank schiebt, beziehungsweise wenn sich Ergebnisse abzeichnen eines solchen Deals, was sagt man denn zu dem?
Ich will die Worte einer Soldatin, mit der ich gestern gesprochen habe, wiederholen. Sie sagte, als wir Cherson zurückerobert haben und auch vorher, als wir Kiew befreit haben und den Norden der Ukraine, hatten wir noch gar nicht so viele oder kaum Waffen gehabt. Und wir haben trotzdem die Russen zurückgeschlagen. Wir werden dennoch alles versuchen, um das zu machen, weil für uns gibt es keinen Plan C.
Allerletzte Frage, Herr Wanzek, wenn Sie jetzt Gelegenheit hätten, Herrn Merz, Herrn Pistorius, Herrn Macron, Herr Starmer, Herrn Trump, direkt ins Gesicht irgendwas zu sagen, was würden Sie denn sagen?
Ich glaube, da würde ich unterscheiden. Ich habe den Eindruck, dass europäische Politiker schon langsam verstehen, beziehungsweise auch schon etwas länger verstehen, was hier vorgeht und dass das auch in Zukunft eine Gefahr für uns sein wird. Bei Trump will ich mich da meiner Meinung enthalten. Da kommt jeden Tag was anderes und es führt nur zur Verunsicherung und wirklich hier auch zu Leid. Ich würde Ihnen sagen wollen, kommen Sie hier hin, sprechen Sie mit den Leuten und unterstützen Sie die Ukrainer, weil das sind Europäer, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die wichtig sind für uns und wir sind wichtig für sie. Und wir sollten nicht zulassen, dass ein Nachbarland ein anderes angreift, Grenzen verschiebt, weil es wird meiner Meinung nach auf jeden Fall weitergehen, wenn die Ukraine fallen sollte.
Okay, dann Herr Wanzek, von unserer Seite aus alles Gute für den Rest Ihrer Reise in die Ukraine. Kommen Sie gut nach Hause zurück. Wenn Sie wieder in Deutschland sind, dann denke ich, machen wir uns auch mal einen Termin aus, nochmal hier im Podcast miteinander zu reden, möglicherweise auch mit den beiden anderen Hilfsorganisationen, sage ich mal, die wir auch im Podcast schon des Öfteren zu Gast gehabt haben. Also vielen Dank für das Gespräch jetzt. Beste Grüße an das gesamte Team und kommen Sie heil und gesund wieder zurück nach Deutschland.
Vielen lieben Dank, Herr Deisinger, und auch vielen Dank für die Möglichkeit, von hier zu berichten und das einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
So, das war das Gespräch mit Matthäus Wanzek. Damit sind wir wieder direkt in der heutigen Aufzeichnung am 28. Mai 2025. Und wir sind auch gleich am Ende der heutigen Folge. Einen kleinen Tipp will ich noch loswerden, einen Filmtipp. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg haben wir ja hier vor längerer Zeit ausführlich auch über die russische Wagner-Gruppe gesprochen. Herr Bühler hat sie jetzt im Podcast auch nochmal erwähnt. Eine paramilitärische Organisation, die für ihre brutalen Kampfeinsätze bekannt ist, beziehungsweise war. Die Gruppe Wagner ist aber kein Einzelfall. Weltweit gibt es tausende private Militärfirmen, die im Auftrag von Staaten, Konzernen oder Organisationen operieren und Männer für Geld in den Krieg oder in Krisengebiete schicken. Reporter Milan Schnieder hat sich damit befasst und möchte in einem Film herausfinden, warum diese Menschen für fremde Interessen, für fremde Länder kämpfen, töten und dann vielleicht sogar sterben. Die ganze Reportage Söldner töten für Geld gibt's ab sofort in der ARD-Mediathek. Diesen Tipp wollte ich noch loswerden und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. In der nächsten Woche beantworten wir auch wieder ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und wie gesagt, Albrecht Brömmer ist zu Gast, früherer THW-Chef. Wenn Sie Fragen an ihn oder andere Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik haben, dann können Sie schreiben an general@mdraktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir treffen uns also hier in der nächsten Woche wieder, ich glaube auch wieder am Mittwoch. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.